Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Innovativ ist das Schlagwort der Stunde. Überall ploppen Innovation Labs aus dem Boden, auch bei der gerade zu Ende gegangenen Fashion Week in Berlin. Ist ja auch klar, warum, denn wer wollte schon nicht innovativ sein? Können Innovationen doch Gesellschaften retten? Oder ist der Begriff vielleicht etwas überstrapaziert?
Uns interessieren hier heute jedenfalls Innovationen im digitalen Raum und wie diese zustande kommen. Am Mikrofon heute Martin Böttcher
und Katja Biegalke. Hallo.
Hallo. Außerdem beschäftigen wir uns in dieser Stunde mit der Pressefreiheit in Myanmar, dem ehemaligen Birma. Unser Reporter hat sich dort umgehört und unter anderem den Chefredakteur der Zeitung The Irrawaddy getroffen.
Und wir schauen uns Hochgeladenes aus dem Netz an, das kaum Klicks bekommt und trotzdem tolle Geschichten erzählt. Netzmusik gibt es natürlich auch in dieser Sendung, unter anderem auch von einem Mixtape der europäischen Creative Commons Initiative, das frisch zum neuen Jahr CC-Künstler aus der ganzen Welt versammelt.
Bei den 25 Songs mit dabei ist eine deutsche Indie-Pop-Band One in a Googleplex aus Köln, die ihren Bandnamen einem Zitat aus Zurück in die Zukunft 3 verdanken. Hier ihr Song Flowers Tell.
Breitband-Topic.
Nicht nur uns beschäftigt das Thema Innovation im digitalen Raum, auch Peter Thiel interessiert sich dafür. Man kann vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, dass die ganze Karriere des PayPal-Gründers und Facebook-Milliardärs quasi mit Innovation im digitalen Raum verknüpft ist.
Dazu hat Peter Thiel auch ein Buch geschrieben, Zero to One, wie Innovation unsere Gesellschaft rettet. Darum ging es auch beim Lunchtalk, zu dem das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft diese Woche eingeladen hatte. Unter den mehreren hundert Menschen, die da angereist waren, um ihren Gründerguru zu sehen, war auch Panayotis Gavrilis dabei.
Die wenigsten Gäste sind über 40 Jahre alt und bedienen so manches Klischeebild der Unternehmer von morgen. Nerdbrille, Vollbart, Wollpulli, Sakko, langer Mantel. Sie sind alle hier, um den Worten von PayPal-Mitbegründer Peter Thiel aufmerksam zu folgen.
Als Gründer, als Investor, als Mitarbeiter in solch einer Firma will man immer in einem Monopol arbeiten, nie in einem Restaurant.
Denn Restaurants gäbe es zu viele und die Konkurrenz sei einfach zu groß. Überhaupt, Konkurrenz verhindere Innovation, sagt Thiel, der in Stanford Philosophie und Jura studiert hat.
SaaS, Cloud Computing, Big Data, Mobile Internet, Education Software.
Genau diese Stichwörter sind für Thiel der Beweis für Nicht-Innovation. Die Themen seien überbewertet, nicht originell genug. Für ihn geht es um etwas ganz Grundlegenderes.
Ich bin der Meinung, dass in der Praxis es oft darauf ankommt, wird die Innovation oder das neue Unternehmen, macht es die Gesellschaft besser oder schlechter? Und das ist eine Frage, mit der man sich immer als Gründer doch schon ein bisschen engagieren muss.
Thiel wird bei seinem einstündigen Auftritt wenig konkret. Der Name eines Unternehmens sei sehr wichtig und Ideen müssten wohl überlegt sein. Er redet von einer richtigen Balance, die man als kreativer Kopf haben sollte und rät dem jungen Publikum, wer mit seinem Startup-Unternehmen wie beim Lotto auf einen Sechser hoffe, der könne nur verlieren.
Ich bin doch der Meinung, dass es mehr Innovations geben könnte, dass es mehr neue Ideen geben könnte. Und vielleicht ist es ein gesellschaftliches Problem, dass es nicht gibt, aber es ist kein Gesetz der Natur, dass es nicht mehr Innovation geben könnte.
Während Thiel die privatwirtschaftliche Innovationsförderung vertritt, er selbst hat gerade in ein Unternehmen für Cannabishandel in den USA investiert, setzen andere auf staatliche Unterstützung.
We need to be much more realistic, open up the discussion about innovation, admit who all the different actors are, admit that the state is extremely important.
Wir müssen anerkennen, dass der Staat neben den Risikokapitalgebern und den Unternehmen eine Schlüsselfigur ist.
Sagt Mariana Mazzucato. Sie ist Ökonomieprofessorin in Sussex. Die Rolle des Staates werde ihrer Meinung nach unterschätzt, von Lobbyisten sogar willentlich kleingeredet. Die Wissensgesellschaft kann laut Mazzucato kaum noch wachsen und innovativ sein, wenn der Staat die Risiken trage, die Gewinne aber an Unternehmen gingen. Staatliche oder privatwirtschaftliche Förderung, dabei stellt sich vor allem die Frage, welche Rahmenbedingungen sind nötig, um innovative Projekte voranzutreiben.
Und genau dieser Frage sind wir weiter nachgegangen, und zwar mit der Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann. Sie ist Direktorin des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und leitet beim Wissenschaftszentrum Berlin die Gruppe Politikfeld Internet.
Und unsere erste Frage an Sie war, wie Sie denn die Lage in Europa beschreiben würde. Stimmen hier die Voraussetzungen für Innovationen im digitalen Raum?
Wenn die Forschung dazu irgendwas beizutragen hat, dann wohl, dass man diese Frage so pauschal nicht beantworten kann. Das ist ja das große Rätsel. Was sind die Bedingungen für Innovation? Tatsächlich ist es ja so, dass auch ganz wesentliche Innovationen aus Europa gekommen sind. Ich erinnere an das World Wide Web. Das ist in der Schweiz entstanden, von einem Briten entwickelt. Ich erinnere an MP3, ein Standard, der in einem deutschen Fraunhofer-Institut entwickelt worden und auch, finde ich, ganz geschickt vermarktet worden ist. Wir benutzen den ja ohne zu zahlen als Endnutzerinnen. Da müssen immer sehr viele Faktoren zusammenkommen, dass wir so spektakuläre Entwicklungen wie Suchmaschinen oder soziale Netzwerke sehen, von denen wir dann denken, die sind so ikonisch, dass sie eigentlich Innovation als solche erklären. Und das, glaube ich, ist nicht der Fall. Auf der anderen Seite muss man aber schon auch sehen, dass es bestimmte Innovationen sind, die offenbar überwiegend in den USA und auch hier überwiegend an der Westküste entstehen und nicht in Europa. Wenn ich trotzdem pauschal werden will nach meiner Vorrede, dass so ambitionierte Vorsätze wie wir wollen das Wissen der Welt organisieren, sowas nehmen sich vielleicht Deutsche nicht als erstes vor. Und wir wissen ja auch nicht, ob das sich nicht langfristig doch auch als Hybris erweist. Das können wir einfach jetzt nicht sagen. Wir haben auch in der kurzen Zeit, in der es das Internet gibt, ja schon Empire wachsen und auch wieder implodieren sehen.
Aber ist das eine Frage der Strukturierung, also wie das bei uns so organisiert und strukturiert ist in Europa?
Ich glaube, es ist auch eine Frage der Kultur. Weil wir sehen ja, dass technische Standards, die wichtig werden, durchaus hier auch entstehen. Aber daraus entstehen nicht riesige Unternehmen, die eine Monopolposition weltweit für sich erklimmen.
Also Sie würden sagen, man muss den Blick einfach ein bisschen anders schärfen oder
richten? Es gibt nicht die Innovation vielleicht, sondern es gibt große Entwicklungen, die aber dann auch nicht nur technischer Natur sind, sondern auch durchaus auch organisatorischer Natur. Das, was man ja bei Google zum Beispiel zurzeit sehen kann, ist, dass die derzeit einen so großen Vorsprung auch in der Sammlung von Daten haben, dass man da kaum mehr als Wettbewerber irgendeine Chance hat. Es gibt ja Leute, die ziehen daraus den Schluss, dass man jetzt eigentlich die Eigentumsfrage stellen muss. Gehören denen die Daten oder sollten sie die teilen? Oder die Frage stellen, ist das eigentlich eine Public Utility, also sozusagen ein Infrastrukturversorgungsunternehmen, das anders behandelt werden soll, als privatwirtschaftliche Unternehmen sonst behandelt werden in diesem Bereich. Diese Fragen kommen ja auf und die haben damit zu tun, dass man eben gegen bestimmte Unternehmen zurzeit nur noch schlecht konkurrieren kann.
Gibt es denn sowas wie zweckfreie Innovation oder findet Innovation grundsätzlich immer nur dann statt, wenn es einen Markt für das Entwickelte gibt, also wenn die Produkte sich auch ökonomisch verwerten lassen?
Also ich würde sagen, die gibt es durchaus und das hat auch damit zu tun, dass gerade im digitalen Bereich wir ja sehen, dass Innovationen nicht nur von Unternehmen ausgehen, sondern häufig auch ein Wechselspiel darstellen zwischen denen, die eine Technik bereitstellen beispielsweise und denen, die sie nutzen und dann häufig auch uminterpretieren. Die SMS ist dafür ja ein bekanntes Beispiel. Das ist eine Innovation, die entstand durch die Nutzer und nicht durch Unternehmen, die sich das ausgedacht haben. Ich würde sogar behaupten, dass im digitalen Bereich das häufig ein ganz verteilter Prozess ist und dass Unternehmen, wenn sie gut sind, sie sich darauf einstellen, dass ihre Nutzer oder ihre Konkurrenten, jedenfalls Leute, die sie selbst nicht kontrollieren, mitwirken bei der Entstehung eines Dienstes oder eines Produkts.
Wie ist denn das, wenn man da jetzt mal den Blick auf die staatliche Innovationsförderung richtet? Ist die denn sinnvoll organisiert?
Also die Stelle, an der ich mich oft frage, ob wir uns damit einen Gefallen tun, ist, wenn man die Qualität oder den Erfolg von Innovationsförderung an der Zahl eingereichter Patente bemisst. Das ist bei der EU-Förderung häufig so, wenn die im Bereich Internet Ausschreibungen machen, dann wollen die sogar in den Forschungsplänen der Unternehmen, die sich da bewerben, sehen, dass die vorhaben, daraus Patente zu machen. Und das halte ich in vielen Fällen für wirklich fragwürdig, ob wir denn öffentliche Mittel dafür einsetzen wollen, dass die Ergebnisse dieser Innovationsmaßnahmen am Ende privatisiert werden.
Würde das denn reichen, einfach nur die Bindung an Patente wegzulassen? Und dann wäre die Innovationsförderung eigentlich ganz gut?
Man könnte sich natürlich vorstellen, dass mehr experimentiert wird, auch in Richtung Open Innovation. Das haben wir ja im Internet gesehen, dass das durchaus erfolgreich sein kann. Aber auch da würde ich davor warnen, das jetzt zu sehr zu verallgemeinern, weil wir wissen auch, dass die meisten Open Source Projekte, die im Internet heute aufgesetzt werden, eigentlich sterben, weil keine kritische Masse an Entwicklern sich findet, die das dann weiterentwickeln. Also ganz viele von denen bleiben auf der Strecke. Viele Leute, die sich die deutsche Szene angucken, behaupten ja, dass wo der Staat mehr tun könnte, ist die Finanzierung von Risikokapital, weil die Banken sich da traditionell sehr konservativ geben in Deutschland und da könnte er mehr tun. Möglicherweise ist das so.
Sollte man den Innovationsimport aus den USA mehr regulieren? Also gerade Stichwort Google oder Facebook, weil im Schatten dieser Konzerne hat man ja den Eindruck, da können kleine Projekte eigentlich nur schwer gedeihen.
Das sehe ich gar nicht so. Ich sehe eher, dass die Großen zum Teil ja innovieren, indem sie kleine aufkaufen. Es gibt ja auch sehr viele Gründerunternehmen, die genau darauf spekulieren, dass sie sich eine Nutzergemeinde schaffen, die irgendwann groß genug ist, sodass sie im Radar der großen Unternehmen auftauchen und dann irgendwann gekauft werden.
Was aber auf jeden Fall durchklingt, ist, dass man eigentlich Innovation nie einer bestimmten Gruppe oder einem bestimmten Autoren so klar zurechnen kann. So, dass es immer so eine Gemengelage ist. Ja. Vor diesem Hintergrund, wie beurteilen Sie denn da die Urheberrechts- oder Patentrechtsdiskussionen, die da immer wieder geführt werden?
Ich will nicht sagen, dass generell das Urheberrecht sinnlos ist, sondern ich würde sagen, dass es häufig Aufgaben zugewiesen bekommt, die so hohe Nebenkosten haben, dass es eher schadet als nutzt. Also es ist nicht so, dass starke Ausschlussrechte immer eine Bedingung dafür sind, dass Märkte entstehen und Innovationen sich durchsetzen können, sondern schwache Ausschlussrechte können auch dazu führen, dass das sozusagen kumulative Innovieren einfacher ist und man nicht eben immer sich mit dem Risiko rumschlägt, dass einen der Konkurrent vor Gericht zerrt. Was ich mir immer wünschen würde, und das ist auch Teil meines Forschungsprogramms, sich Gedanken darüber zu machen, welche Innovationen wir wirklich wollen. Und dazu gehört, dass wir einen engeren Dialog mit denen haben, die technisch entwickeln und die uns darüber informieren, welche Optionen sie sehen, so wie in der Demokratie auch. Und wir wiederum umgekehrt auch lernen, diese Optionen zu verstehen und kritisch zu bewerten.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann. Und wir bleiben beim Thema. Innovationen entstehen nämlich nicht nur, indem man sich ganz, ganz viele Gedanken macht und Kontakte knüpft, sondern zwischendurch kann man ruhig auch mal den Kopf ausschalten.
Und zum Beispiel meditieren. Dabei könnten die Songs des Albums Outside Looking In vom Londoner Künstler Ketzer alias Dominic Jime helfen. Titel zwischen Elektroakustik, Indie-Rock und Trip-Hop. Der Titel Neo-Zen schien uns zumindest zum Meditieren besonders geeignet.
Musik von Ketzer ist das. Infos zu all unseren Songs und auch zur Sendung selbst gibt's im Netz auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de. Wir haben jetzt viel zu den Bedingungen für Innovationen im digitalen Raum gehört, aber noch sehr wenig über den Lifestyle derer, die mit dem Buzzword innovativ in Verbindung gebracht werden.
Start-up-Gründer nämlich, die als Vordenker unserer Gesellschaft gelten. Aber wie fühlt sich das eigentlich an, zu dieser vermeintlichen Elite zu gehören? Matthias Finger hat sich bei Gründern umgehört.
Seit genau 3 Jahren ist Jeff Katz an der heißen Idee dran. Der kräftige Amerikaner will die Welt verbessern. Mit Funkschlüsseln. Ein kleiner Transponder öffnet unser elektronisches Haustürschloss, sobald wir davor stehen. Ganz ohne Berührung, wie im Science-Fiction. Sesam, öffne dich. Super praktisch für Bewohner, Postboten und die Müllabfuhr.
Du musst fast wahnsinnig sein, um Gründer zu werden. Du gehst durch die Hölle und arbeitest rund um die Uhr. Vielleicht verschwendest du den besten Teil deines Lebens und du weißt vorher genau, wie schwer es sein wird.
Jeff arbeitet viel, bis zu 100 Stunden pro Woche. In stressigen Situationen bleibt er mehrere Tage im Büro, nonstop. Dafür stellt das Berliner Startup KiwiKey in dieser Woche den 27. Mitarbeiter ein.
Du stehst unter der Dusche und hast eine Idee. Hey, das ist die Lösung für mein Problem und für alle anderen mit dem gleichen Problem. Die Idee ist, etwas zu verbessern, etwas Neues zu nehmen, um was Altes zu machen. Das ist Innovation.
Innovativ ist das Zauberwort im hippen Gründersprech. Dabei sollen deutsche Internetfirmen in einer Disziplin besonders innovativ sein, im Kopieren fremder Geschäftsideen. Lisa Lang hingegen hat sich selbst was überlegt. Sie baut Schmuck aus winzigen Leuchtdioden. Körperwärme liefert den Strom. Die Zukunft lässt grüßen. Das Label Elektro-Couture ist ihr Baby. Innovativ sein, kann man das lernen irgendwie?
Ja. Das war ein Denkprozess, der hat so knapp 10 Jahre gedauert, bis ich wirklich an dem Punkt war, ich kann das selber machen.
Lisa hat gerade Raucherpause. Fürs Fitnessstudio fehlt ihr die Zeit. Die Buzzwords der Startup-Szene nennt die Unternehmertochter aus Franken Bullshit-Bingo. In die Hitparade der überstrapazierten Begriffe gehören
Plattform. The next big thing. Paradigmenwechsel. Game Changer. Disruptive.
Also störend. Die digitalen Kraftausdrücke dürfen in keiner Beschreibung eines Startups fehlen.
Man kann ja gar nicht sagen, ob etwas wirklich disruptive ist oder nicht, bis irgendwas passiert ist, ne?
Der Halbkolumbianer Jatan Blumenthal führt das Startup Food Assembly. Auf dem digitalen Bauernmarkt verkaufen Erzeuger ihre Lebensmittel direkt an Endverbraucher.
Man denkt doch immer, dass so Startup-Gründer, dass die auch so in so schicken Lofts residieren, oder? Wie ist das bei euch?
Nee, also normalerweise ist es eher so ein Existenzleben, wo man ein bisschen Geld hat, um zu überleben, aber man verbringt seine ganze Zeit und damit auch sein ganzes Geld damit, das aufzubauen.
Der Dreisatz der Startup-Szene könnte lauten: Selbstausbeutung, Selbstvertrauen, männlich. Der Ehemann von Label-Chefin Lisa Lang ist auch Gründer. Manchmal sieht sie ihn nur nachts im Bett.
Männer haben den Vorteil, dass sie nicht viel nachdenken manchmal, wenn es um irgendwas geht, sondern mach mal einfach.
Stichwort Entscheidungsfreudigkeit, ja. Das hört man auch oft bei Gründern. Ist das wichtig?
Total. Steve Jobs hat sich 10-mal am Tag umentschieden.
Du musst immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber was manche Glück nennen, ist für mich Ausdauer.
Gründer wollen einen Weg in die Zukunft bahnen. Doch Innovation hat ihren Preis. Im letzten Jahr macht Jeff Katz 3 Tage Urlaub. In der Silvesternacht arbeitet er. Aber vielleicht geht nur so sein Traum in Erfüllung, mit einem Start-up Millionär zu werden.
Take a walk back to my lonely apartment. Sit down and take some- Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit unserer Kollegin Vera Lenz. Hallo Vera.
Hallo.
Hallo. Innovationen sind heute unser Thema hier bei Breitband. Und die DLD in München, die Konferenz Digital Life Design, die du in dieser Woche besucht hast, die steht ja quasi für Innovation.
Dort trifft sich alljährlich auf Einladung des Burda Verlags die Internetwelt und feiert sich und ihre neuesten Geschäftsmodelle. Was war denn aus deiner Sicht diesmal Spannendes dabei?
Naja, aufsehenerregend war sicher der Auftritt von Uber-Chef Travis Kalanick. Der will mit seinem umstrittenen Taxi-Ersatzdienst nicht nur 50.000 neue Jobs hier in Europa schaffen, sondern er hat auch versprochen, die Umweltprobleme der Städte zu lösen, weil der Verkehr durch eine bessere Auslastung von Autos verringert werden soll. Das war schon ein bisschen spektakulär, aber am spannendsten sind natürlich immer die Gespräche zwischen den Panels und da traf ich Michael Breidenbrenner, einer der Gründer des Online-Musikportals Last.fm und der arbeitet jetzt an einer Software, mit der Online-Diskurse besser organisiert werden können. Wir hatten das ja hier schon oft besprochen, wie lästig es ist, wenn Trolle diese Diskussionen stören auf den Websites so von New York Times, Süddeutscher Zeitung, der Zeit und so weiter. Und er meint, nicht nur das lässt sich lösen, sondern auch die Unübersichtlichkeit dieser ganzen Kommentare.
Es ist zum Beispiel oft überhaupt nicht möglich, aus einem Facebook-Post oder irgendeinem Kommentar zu sehen, was ist eigentlich the issue und was sind die Argumente von wem anderen. Und ich glaube, als ersten Schritt müssen wir es schaffen, ein Format zu produzieren, das uns die Möglichkeit gibt, Opinion strukturiert aufzunehmen und auch darzustellen. Sowas sehe ich beispielsweise derzeit nicht im Internet. Und ich glaube aber, dass das sehr, sehr interessant wäre, sowas zu haben.
Ja, und wie es Breidenbrücker genau schaffen will, die Vielfalt von Meinungen so darzustellen, dass das ganze Spektrum sichtbar wird und Störer gezähmt werden können, das will er noch nicht verraten, kann ich jetzt also leider hier noch nicht erzählen, weil er will sein Projekt nicht gefährden. Aber was ich erfahren habe, ist, dass Zeit Online das schon testet und wenn man da hinguckt, vielleicht kann man ja was erkennen.
Interessanten Akzent hat dieser Michael Breidenbrücker. Ja. Und da sind wir auch schon beim nächsten, nämlich bei Günther Oettinger, unser EU-Kommissar für digitale Wirtschaft, war auch auf der DLD in München. Wie innovativ hat er sich denn gezeigt?
Naja, er hat sich vor allem ernüchtert gezeigt. Europa hat das Spiel in der IT verloren, meint er, und müsse nun auf Aufholjagd gehen. Und dafür will Oettinger eine europäische Digitalunion schaffen. Sein Plan heißt Digital Single Market und der enthält zum Beispiel einen einheitlichen Datenschutz und ein einheitliches Urheberrecht. Im Mai will er diesen Plan vorlegen, aber ich konnte ja ganz kurz mit ihm sprechen im Interview. Er sieht einige Schwierigkeiten, dass sich die Europäer da einig wären, zum Beispiel im Urheberrecht.
Wie sieht denn der EU-Kommissar Google? Kann der sich eine Zerschlagung vorstellen, wie das ja vom EU-Parlament letztes Jahr vorgeschlagen wurde?
Das habe ich ihn auch gefragt und darauf gibt es eine ganz klare Antwort von Günther Oettinger.
Das halte ich nicht für anzustreben. Wir wollen mit Google unsere europäischen Regeln besprechen und wollen alles tun, dass sie von Google eingehalten werden. Zerschlagung ist nicht mein Ziel.
Und was auch sein Ziel definitiv nicht ist, ist Google eine europäische Alternative entgegenzusetzen. Diesen Versuch hält er also für komplett aussichtslos.
Es gibt neue Erkenntnisse aus den Snowden-Dokumenten, wie der Guardian in dieser Woche berichtete. Auch die E-Mails von Journalisten der größten englischsprachigen Medienhäuser sind vom britischen Geheimdienst GCHQ ausgespäht worden.
Genau, also im November 2008 hat der britische Geheimdienst innerhalb von nur 10 Minuten 70.000 Mails von einem Glasfaserkabel abgesaugt und herausgefischt hat er dabei auch E-Mails von Journalisten von der BBC, Reuters, New York Times, Washington Post und anderen. Und zwar über ein bestimmtes Filtersystem, das zum einen nach Schlüsselwörtern gesucht hat und zum anderen aber auch nach Empfängern. Und wie der Guardian berichtet, stuft der GCHQ investigative Journalisten offenbar als Bedrohung ein und zwar gleich hinter Terroristen und Hackergruppen. Und für Premierminister David Cameron ist diese Nachricht kein Anlass, den Geheimdienst mal ein bisschen an die Leine zu legen. Im Gegenteil, er will noch weitergehende Überwachungsmöglichkeiten schaffen. Zum Beispiel wird eben derzeit diskutiert, dass die Verschlüsselung von Online-Kommunikation im Notfall untersagt werden dürfen muss.
Vera Linz mit den Medien und Meinungen. Vielen Dank fürs Kommen. Gute Musik braucht nicht immer eine Stimme. Das zeigt unser nächster Netzmusikkünstler Matthew Zidolik aus Pennsylvania.
Im letzten Sommer hat er das sehr intensive Post-Rock-Album Wild Shores bei Bandcamp veröffentlicht. Nun sind ein paar der Songs unter dem Künstlernamen Wild Shores im Free Music Archive aufgetaucht.
Thank you.
Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur hier im Deutschlandradio Kultur. Und da gehen wir jetzt nach Myanmar, also in das ehemalige Birma. Vor gut 3 Jahren begann der Aufbruch in ein offeneres Land. Nach knapp 50 Jahren wurde die Militärdiktatur weitestgehend in eine Zivilregierung umgewandelt. Überschwänglich sprach man im Westen vom Burmese Media Spring. Endlich Aufbruch, endlich freie Presse. In diesem Herbst wird es zum ersten Mal freie Wahlen geben.
So freie Wahlen eben sein können in einem Land, das noch ziemlich weit weg ist von einer Demokratie, jedenfalls so, wie wir die verstehen. Uns interessiert jetzt heute, wie es um die Pressefreiheit im Jahr der Wahlen aussieht. Johannes Nichelmann hat in der ehemaligen Hauptstadt Yangon den Chefredakteur des Magazins The Ayowadi getroffen und mit ihm darüber gesprochen. Hallo Johannes.
Guten Tag, hallo.
Was ist denn das für ein Magazin, The Ayowadi?
Das ist ein unabhängiges Magazin, ein Investigativmagazin aus Myanmar, vergleichbar bei uns vielleicht mit dem Spiegel. Die englische Ausgabe erscheint jeden Monat, die burmesische jede Woche und online gibt es jeden Tag neue Artikel. Seit 1993 gibt es das Blatt und bis 2012 haben die Macher aus Bangkok, aus Thailand gearbeitet. Vorher waren sie in ihrer Heimat nämlich verboten. Die englische Ausgabe wird von Jose Mo geleitet. Der Journalist hat eine ziemlich bewegte Geschichte hinter sich.
I was a high school student and then my colleagues and I published a
Ich war an der Highschool, als ich mit Freunden ein geheimes politisches Journal veröffentlicht habe. Das war ein ziemlich kleines Magazin damals, das sehr kritisch über die Militärregierung berichtet hatte. Wir wurden festgenommen und zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen dieser Publikation und weil wir als Schüler an der Demokratiebewegung teilgenommen haben.
1988 gab es in Myanmar eine große demokratische Bewegung, die wurde blutig niedergeschlagen. Es gab tausende Tote, vor allem unter Mönchen und Studenten. Weil Jose Mo Teil dieser Bewegung war, kam er am Ende für 8 Jahre ins Gefängnis.
When I was in prison, we were not allowed to read the book.
Als wir im Gefängnis waren, war es uns nicht gestattet, ein Buch zu lesen oder einen Bleistift oder Kugelschreiber zu benutzen. Alle Schreibgeräte waren illegal. Das galt besonders für die politischen Häftlinge. Sie wollten unser Gehirn töten. Sie wollten uns in die Dunkelheit führen, komplett. Nach 8 Jahren, nach der Freilassung, war ich niemand mehr.
Er ist dann ins Exil nach Thailand gegangen und hat dort angefangen, für The Ayowadi zu arbeiten. Ich habe ihn gefragt, wie es denn damals möglich gewesen ist, vom Ausland aus über das Inland, über Myanmar zu berichten.
Zu dieser Zeit hat unser Team versucht, Briefe per Post zu bekommen. Manchmal kamen die Redakteure zur Grenze zwischen Thailand und Birma, um jemanden persönlich zu treffen, um Informationen zu erhalten. Auch das Telefon war damals sehr wichtig.
Wie frei können Sie heute für The Ayowadi arbeiten?
In den letzten 20 Jahren waren wir illegal. Wir wurden aus dem Land verbannt. Wenn jemand mit der Kopie einer Ausgabe erwischt wurde, konnte sie oder er für 7 Jahre ins Gefängnis geschickt werden. Heute können Sie ja sehen, ich bin in Yangon, wir können dieses Interview führen. Wir können auch unser englisches Magazin ebenso veröffentlichen wie unsere birmesische Ausgabe.
Wie funktioniert das denn heute? Also wovon leben die Macher der Zeitung? Wie können die sich finanzieren?
Vor allem von Spenden aus dem Ausland. Die Auflage ist nämlich gar nicht so massiv. Gerade mal 10.000 Stück der englischen Ausgabe werden gedruckt. Aber auf beiden Online-Plattformen, also der englischen und der burmesischen, gibt es monatlich mehrere Millionen Klicks. Immer mehr Menschen in der Stadt und auch auf dem Land haben ein Smartphone. Fast alle Leute in Myanmar können auch lesen. Das Problem ist nur, kaum jemand will Werbung kaufen, denn viele Industrielle, die haben natürlich enge Beziehungen zur Regierung und das passt dann eben nicht zu so einem oppositionsnahen politischen Magazin.
Wie macht denn das die burmesische Regierung? Wie nutzt die denn die Medien für sich?
Es gibt Staatsmedien, es gibt Fernsehsender, es gibt Zeitungen. Und wenn man die durchblättert, wenn man sich das anschaut, dann sieht man eben, es wird sehr viel Schönes aus dem eigenen Land berichtet, viel Böses aus dem Ausland, auch auf Englisch. Es gibt auch einen englischen Staatsfernsehsender. Das Fernsehen wird auch kontrolliert. Trotzdem, The Ayowadi darf existieren.
When you look at the whole situation,
wenn Sie sich die gesamte Situation der Medien ansehen, können Sie nicht von Pressefreiheit reden. Natürlich können wir unsere Situation nicht mit der in China, Vietnam oder Singapur vergleichen. Das sind autoritäre, kommunistische Länder. Bei uns ist es nicht wie dort. Aber manchmal denkt die internationale Gemeinschaft, allen voran die westlichen Medien, dass wir zufrieden sein sollten, nachdem sie gesehen haben, oh, ihr seid ja hier im Land, ihr könnt hier arbeiten und schreiben, was ihr schreiben wollt.
Oh, you guys are here, you can work, you know, you can write whatever you want to write. But
aber sie sehen nicht Restriktionen, Bedrohungen und die möglichen Risiken. Vor kurzem wurde ein Journalist vom Militär getötet. Und das Militär sagte dann, dass er zu einer Rebellengruppe gehört und kein Journalist ist. Er wurde festgenommen und 3 Tage später wurde er erschossen, getötet. Das sind Menschenrechtsverletzungen. Solche Dinge passieren in diesem Land.
So that kind of things happening in this country.
Es gibt noch einen Fall. Im letzten Jahr hat eine Gruppe von Reportern über eine angebliche Chemiewaffenfabrik im Land berichtet. Dafür wurden sie jetzt zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Und auch Journalisten von The Ayawadi werden regelmäßig bedroht. Da spielen auch extremistische Buddhisten eine Rolle.
Und als wir kürzlich über die radikale Gruppe von Buddhisten berichtet haben, wurden unsere Internetseiten gehackt, die englische und die burmesische. Aber wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt. Vielleicht ist es die Regierung, aber nicht wirklich die Regierung. Es sind vermutlich eher Leute, die ihr einfach nahestehen, die den Hardlinern in der Regierung nahestehen. Die könnten dahinter stehen. Aber wir haben dafür keine Beweise.
Wie sicher fühlen Sie sich hier als Journalist? Ich
kann nichts voraussagen, aber sicher fühle ich mich hier nicht. Natürlich wissen wir, welche Mission wir haben. Wir wollen ganz einfach die Wahrheit enthüllen. Was passiert in der Regierung? Was läuft falsch? Was ist mit Korruption? Wann immer man über sensible Themen schreibt, fühlt man sich niemals sicher. Alle Journalisten, nicht nur ich, auch meine Kollegen und andere unabhängige Journalisten, wann immer sie etwas Kritisches oder Investigatives herausbringen, haben sie im Anschluss dieses unsichere Gefühl.
Glauben Sie, dass Ihre E-Mails und Ihr Mobiltelefon von den Behörden überwacht werden?
Ich kann so einen Fall nicht ausschließen. Freunde haben mir erzählt, dass ihre Telefone überwacht werden. Aber hier in Birma hatten die Regierungsbehörden die Tendenz, ja die Angewohnheit, automatisch Telefone von Oppositionsführern und Journalisten abzuhören. Das war in der Vergangenheit. Keine Ahnung, ob sie das immer noch tun.
Sagt der birmesische Journalist Josamo. Johannes Nichelmann hat den Chefredakteur des Magazins The Ayawadi in Myanmar getroffen.
Vielen Dank, Johannes.
Danke.
Sweet, ein Song von Tamara Laurel, einer Singer-Songwriterin aus Santa Monica, die bei einem großen Label als Musikpromoterin arbeitet, bis sie an einem hauseigenen Musikwettbewerb mitmachte und die Produzenten auf sie aufmerksam wurden.
Gerade ist Laurels Debüt EP Lightning erschienen und die Creative Commons Community war so begeistert, dass sie den Song Sweet auf ihre CC Affiliates Mixtape gepackt hat.
I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. I've been saying this. Don't need it, but damn it, I still do. But you don't know how the things I would go. And I can't help but think how sweet it'd be. Thank you.
Masse macht's. Immer wieder gibt es bei YouTube Videos, die millionenfach angeschaut werden. Katzenvideos, Fail-Compilations, Harlem-Shakes, Gangnam-Style. Doch diese Video-Hits, die sind nur ein minimaler Bruchteil dessen, was auf YouTube oder anderen Plattformen hochgeladen wird.
Die meisten Filme erreichen nämlich meist nur ein paar hundert Klicks und sind von Anfang an dazu verdammt, niemals entdeckt zu werden. Das gilt im Übrigen auch für jede Menge Songs und Fotos, die veröffentlicht werden.
Eine Reihe von Webseiten, die drehen jetzt den Spieß um. Sie feiern nicht mehr die viralen Hits, sondern die ungesehenen, die fast niemand vorher gesehen hat. Jochen Dreyer hat sich für Breitband in dieses Universum des Ungeklickten begeben.
Rund 10 Männer stehen oder sitzen um einen Tisch herum. Die Sprache könnte türkisch oder auch albanisch sein. Sie scheinen verzückt von dem, was auf dem Tisch hin und her spaziert, von einer Taube. Warum sie sich den Vogel anschauen, warum dieses kurze 29-Sekunden-Video hochgeladen wurde, Fragen, die nicht beantwortet werden, aber die sich wohl fast alle Menschen stellen, die zufällig auf dieses Video stoßen. Mehr als 150 waren es allerdings bisher nicht. Dass es überhaupt gefunden wird, ist der Seite underviewed.com zu verdanken. Der Entwickler und Hobbynetzkünstler Felix Zhang aus Chicago hat sie gebaut.
Ich hatte die Idee, als ich mit Programmierschnittstellen rumprobierte. Die meisten Programmierer nutzen Schnittstellen, um Apps oder Webseiten zu bauen und nützliche Informationen zu zeigen. Ich versuche, möglichst ungewöhnliche, untypische Informationen auszulesen. So entstand die Idee mit den Dateinamen. And that's where the idea of the default
file formats came from. Junks Seite underviewed.com zeigt zufällig Videos von YouTube an, die hochgeladen wurden, ohne dass der Dateiname, den die Kamera oder das Smartphone dem Video automatisch zuteilt, geändert wurde. Und so heißen sie IMG 1749 oder MOV 6453 oder VID-201-213. Diese Videos über das Suchfeld von Google zu finden, ist quasi unmöglich.
Ich glaube, es gibt nur sehr wenige unabsichtlich hochgeladene Videos, denn du brauchst einen Account und es erfordert einen gewissen Prozess. Aber viele Videos erscheinen sehr zufällig und unabsichtlich, weil sie so privat wirken. Sie zeigen ein Stück aus einem Leben und man fragt sich, sollte ich das wirklich sehen?
Und so stolpert man durch Videos, die zum Beispiel eine Trauung zeigen, oder eine alte Dame, die ihrem Mann ein Ständchen singt. Ein Video, wo jemand seine selbst gestrickten Pantoffeln in Form von Panzern vorstellt. Oder man sieht eben Männer, die auf Tauben starren. Der Betrachter ist oft gefangen zwischen Unverständnis, Faszination und Fremdschämen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Mehr als 300 Stunden Videomaterial werden pro Minute auf YouTube hochgeladen. Rund 50% sollen weniger als 500 Aufrufe haben. Wie viele davon immer nur den generischen Dateinamen der Kamera tragen, kann Felix Zhang nicht genau beziffern.
Es ist, als hätte ich eine kleine Tasse und würde damit ein bisschen Wasser aus einem großen Fluss fischen. Aber ich weiß nicht, wie viel Wasser dort noch ist. Jedes Mal, wenn die Seite neu geladen wird, schnappt sie sich einen Ausschnitt und zeigt die Ergebnisse.
Nicht nur underviewed.com bietet die Möglichkeit, Ungesehenes oder Ungehörtes zu finden. PetitU.fr aus Frankreich zeigt Videos an, die noch keinen einzigen Aufruf haben. Und für den Musikstreaming-Dienst Spotify gibt es die Seite Forgotify. Wer dort im Zufallsmodus Musik hört, bekommt nur Stücke vorgespielt, die noch nie jemand zuvor auf Spotify gehört hat. Die Ergebnisse bei Forgotify sind meist überraschend, es ist viel gute Musik dabei. Der Großteil der Videos bei underviewed.com dagegen werden nicht der neue virale Hit im Netz werden. Selbst wenn dieser bei den Millionen Möglichkeiten dabei sein könnte, die Chance, ihn zu finden, gleicht einem Lottospiel. Doch die Videos sind gerade durch ihre Bedeutungslosigkeit, ihre Normalität so besonders.
Es bedeutet etwas. Es gibt immer eine Botschaft, eine Absicht. Vielleicht haben Sie das Video in der Familie geteilt oder mit Freunden. Die Videos sind kleine, flüchtige Einblicke in viele verschiedene Leben. Und das ist so faszinierend.
Die Videos sind wie gefundene Einkaufszettel oder alte Fotos auf einem Dachboden eines leerstehenden Hauses. Für irgendwen haben diese Videos einen Wert, welcher bleibt meist unbekannt. Und noch eins wird einem von Seiten wie Underviewed, PetiteTube oder Forgotify geschenkt. Einen Ausbruch aus der uns allen umgebenden Filterbubble, aus denen sich ewig gleichenden Katzenmemes bei Facebook, aus den schon 20-mal durch die Timeline geschubsten lustigen Cartoons bei Twitter. Es ist eine kleine Entdeckungsreise, fast wie in den guten alten Zeiten des Internets, als man noch durchs Web surfte. Felix Zhang stellt unter die Videoergebnisse verschiedene Zitate, eins davon von Marcel Proust. Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, dass man neue Landschaften sucht, sondern dass man mit neuen Augen sieht. Und eben damit, oder vielleicht einfach dadurch, ein paar völlig ungesehene Videos.
Gibt sie also noch, die Fans der guten alten Der Weg ist das Ziel-Philosophie? Schön ist das. Unser Weg ist jetzt auch erstmal zu Ende. Hier im Deutschlandradio Kultur kommen gleich die Nachrichten und dann unser Theatermagazin Rang 1.
All unsere Beiträge, Infos zur Sendung und die ganze Sendung kann man auch nochmal nachlesen und nachhören unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Wir verabschieden uns mit einer letzten Netzmusik vom CC Affiliate Mixtape Nummer 1, ein Song von Azuela Brown aus Neuseeland.
Tschüss, sagen Katja Bigalke
und Martin Böttcher.
With my hands on your face, you blink, I move, you talk, I shake, and I know where I stand, because I'm one with this ground, and your blood's on my hands, and my blood is on yours, but there are no wounds, I'll take the place of your mistakes. I'll wake the day before it fades, I'll shake away my demon's face, make the place a lot of work, can make the place a lot of work. And eventually we'll know where we are. Oh, in the valleys of the sunken, we're functioning to climb. We'll climb. You on your hands, and your blood is on mine, but